grüße euch ganz herzlich an diesem Sonntagmorgen. Wir freuen uns, dass wir Gemeinschaft haben können und dass wir Gottes Wort haben. Und ich habe die Predigt für heute überschrieben mit einem Zitat aus Lukas 19. Dort sagt Jesus: Handelt, bis dass ich wiederkomme. Weil Jesus wiederkommt. Und wir jeden Augenblick damit rechnen müssen, dass er wiederkommt. Und ich lese uns als Bibeltext Lukas 19, Vers 11 bis 27, das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. In unserer alten Lutherbibel auf der Seite 138. Da sie nun zuhörten, sagte er weiter ein Gleichnis darum, dass er nahe bei Jerusalem war, und sie meinten, das Reich Gottes sollte alsbald offenbar werden. Und sprach: Ein Edler zog fern in ein Land, dass er ein Reich einnehme und dann wiederkäme. Dieser forderte 10 seiner Knechte und gab ihnen 10 Pfund und sprach zu ihnen: Handelt, bis dass ich wiederkomme. Seine Jünger aber waren ihm Feind und schickten Botschaft nach ihm und ließen ihm sagen: Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und es begab sich, da er wiederkam, nachdem er das Reich eingenommen hatte, hieß er denselbigen Knechte fordern, welchen er das Geld gegeben hatte, dass er wüsste, was ein jeglicher gehandelt hätte. Da trat herzu der Erste und sprach: Herr, dein Pfund hat 10 Pfund erworben. Und er sprach zu ihm: Ei, du frommer Knecht, dieweil du bist im Geringsten treu gewesen, sollst du Macht haben über 10 Städte. Der andere kam auch und sprach: Herr, dein Pfund hat 5 Pfund getragen. Zudem sprach er auch: Und du sollst sein über 5 Städte. Und der dritte kam und sprach: Herr, siehe da, hier ist dein Pfund, welches ich habe im Schweißtuch behalten. Ich fürchtete mich vor dir, denn du bist ein harter Mann. Du nimmst, was du nicht gelegt hast, und erntest, was du nicht gesät hast. Er sprach zu ihm: Aus deinem Munde richte ich dich, du Schalk. Wusstest du, dass ich ein harter Mann bin? Nehme, was ich nicht geleget habe, und ernte, was ich nicht gesät habe. Warum hast du denn mein Geld nicht in die Wechselbank gegeben? Und wenn ich gekommen wäre, hätte ich's mit Wucher oder mit Zins erfordert. Und er sprach zu denen, die dabei standen: Nehme das Pfund von ihm und gebt's dem, der 10 Pfund hat. Und sie sprachen zu ihm: Herr, hat er doch 10 Pfund? Ich sage euch aber, wer da hat, dem wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie herrschen sollte, bringet her und erwürget sie vor mir. Bis hierher. In den Versen vor unserem Text ist die bekannte Geschichte von Zachäus dem Zöllner. Zachäus, und wir müssen den Kontext verstehen, um nachher dieses Gleichnis zu verstehen. Zachäus war ein reicher Mann. Und trotzdem war er auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Aller Reichtum, aller Erfolg haben ihn nicht glücklich gemacht. Und weil er spürte, dass Jesus ihm den Sinn des Lebens geben konnte, deshalb scheute er keine Mühe, Jesus zu begegnen. Und er stieg sogar auf einen Baum und machte sich vor allen Leuten lächerlich. So unbedingt wollte er Jesus sehen. Und Jesus geht auf den Zachäus zu, weil er ein ehrliches und demütiges Herz hatte. Und Zachäus tut Buße und nimmt Jesus auf, mit Freuden steht hier, als seinen Herrn und Heiland. Und als Zachäus Jesus angenommen hatte, änderte sich sein Leben radikal. Hier wird geschrieben, die Hälfte seiner Güter hat er den Armen gegeben und was er ergaunert hatte, gibt er vierfach zurück. Und Jesus sagt zu Zachäus in Lukas 19, Vers 9, Jesus aber sprach zu ihm, heute ist deinem Hause Heil widerfahren, sintemal er auch Abrahams Sohn ist. Damit sagt Jesus, dass Zachäus wirklich ein Kind Gottes geworden ist. Seinem Hause ist Heil widerfahren. Er ist seelisch gesund geworden. Er hat Vergebung seiner Schuld und ewiges Leben im Himmel erhalten. Einen Frieden im Herzen, den wir nur bei Jesus finden. Und dann sagt Jesus im Vers unmittelbar vor unserem heutigen Text, denn des Menschen Sohn ist kommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist eine ganz zentrale Aussage in der Bibel. Warum ist Jesus gekommen, der Menschensohn, auf diese Erde? Er kam zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist der Grund, warum Jesus hierher gekommen ist. Denn wir sind alle verlorene Sünder. Wir brauchen Vergebung. Sünde ist mein und dein größtes Problem. Selbst Paulus, der viele Briefe im Neuen Testament geschrieben hat, er sagt in 1. Timotheus 1, 15, denn das ist gewisslich wahr und ein teuer werdes Wort, dass Christus Jesus kommen ist in die Welt, die Sünder selig zu machen, unter welchen ich der Vornehmste bin oder der Schlimmste bin. Er sagt, ich bin der Schlimmste von allen Sündern. Und auch Paulus sagt von sich, dass er voller Sünde war. Sünde ist unser größtes Problem. Unser Stolz und Hochmut führen dazu, dass wir uns immer wieder über andere Menschen erheben. Das macht jeder von uns, jeden Tag. Unser Egoismus zerstört Beziehungen. Unsere Rebellion gegen Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, bringt jeden Menschen in die Hölle, weil er keine Vergebung seiner Schuld hat. Und wir können mit unseren guten Werken unsere Sünde niemals wieder gut machen. Das hätten wir gerne, aber das geht nicht. Das ist eine Lüge Satans. Jakobus 2, Vers 10. Denn so jemand das ganze Gesetz hält und sündigt nur an einem, der ist ganz schuldig. Eine einzige Sünde reicht, um dich zu verdammen. Und deshalb werden alle Menschen, die keine Vergebung haben, in die Hölle kommen. Und das ist furchtbar und schlimmer als alles, was man sich vorstellen kann. Deshalb sagt Jesus in Lukas 12, 4 bis 5, ich sage aber euch aber, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Ich will euch aber zeigen, vor welchen ihr euch fürchten solltet. Fürchtet euch vor dem, nachdem er getötet hat, auch Macht hat, zu werfen in die Hölle. Ja, ich sage euch, vor dem fürchtet euch. Viele Menschen glauben, der Tod ist das Schlimmste, weil sie der Ansicht sind, dass danach es nichts mehr gibt. Aber Jesus sagt, der Tod ist nicht die eigentliche Katastrophe. Der Tod ist nicht das Schlimmste, was dir passieren kann. Noch viel schlimmer ist die Tatsache, dass du ohne Vergebung, ohne Jesus in die Hölle kommst. Das ist das Brutalste, das Schlimmste, was dir jemals passieren kann. Und wisst ihr, wer die Macht hat, in die Hölle zu werfen? 1. Samuel 2, Vers 6. Der Herr tötet und macht lebendig, führet in die Hölle und wieder heraus. Gott selber tötet. Er sagt, wann bei dir und mir Schluss ist. Nicht der Coronavirus nimmt dir das Leben. Gott sagt, wann du gehen musst. Das müssen wir uns merken. Und Gott ist auch der Einzige, der die Möglichkeit hat, Menschen in die Hölle zu werfen. Nicht der Satan wirft uns in die Hölle. Gott tut das. Und deshalb sollte jeder, der keine Vergebung seiner Schuld hat, große Furcht haben, weil er von Gott in die Hölle geworfen wird. Und uns fällt es schwer, dieses harte Urteil Gottes über unsere Sünde zu verstehen. Aber das kommt doch nur daher, dass wir gar nicht begriffen haben, wie schlimm unsere Sünde ist, wie sehr unsere Sünde in den Augen Gottes ins Gewicht fällt. Denn Gott hasst die Sünde. Für ihn ist das kein Kavaliersdelikt, wenn wir eine Notlüge gebrauchen. Uns hilft nur die Buße über unsere Sünde und der Glaube an Jesus. Alles andere hilft uns nicht. Und deshalb, als Jesus beginnt zu predigen in Markus 1, 15, sagt er, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Warum sage ich das am Anfang meiner Predigt? Weil diese Botschaft die Menschen wissen müssen. Wir schulden den Leuten diese Botschaft. Denn, wie heißt der Vers vor unserem Text für heute? Des Menschensohn ist kommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist für Jesus das Allerwichtigste. Und die Frage für dich und mich heute Morgen ist, ist das dir auch wichtig? Was sind deine Ziele? Wonach suchst du in deinem Leben? Nach Genuss, nach Geld, Komfort, Macht, Schönheit, Anerkennung? Wenn das so ist, dann hast du die falschen Ziele. Weil das alles wird dir nichts bringen, wenn du vor Gott stehen wirst. Denn 1. Johannes 2,17, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und Jesus kam, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Deshalb war er hier. Und damit ist das unser wichtigster Auftrag. Und darum geht es heute. Mein erster Punkt, Jesus baut das Reich Gottes mit seinen Kindern. Ich lese Vers Lukas 19, 11. Da sie nun zuhörten, die Jünger, sagte er weiter ein Gleichnis, darum, dass er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, das Reich Gottes sollte alsbald offenbar werden. Also die Jünger waren auf dem Weg nach Jerusalem. Sie hatten viele Wunder erlebt, auch das mit Zachäus und davor noch einige Wunder. Sie hatten Gewaltiges mit Jesus erlebt. Und die Jünger kannten ganz genau die Verheißung aus dem Alten Testament, dass Gott mit seinem Volk Israel sein Reich auf dieser Erde aufrichten wird. Das wurde im Matthäus-Evangelium als das Himmelreich bezeichnet. Und dieses Himmelreich hatte Gott dem Abraham schon verheißen. 1. Mose 12, 1. Mose 15, 1. Mose 17, 1. Mose 22, später dem David in 2. Samuel 7. Immer wieder wurde es verheißen, Gott wird sein Reich auf dieser Erde mit seinem Volk Israel aufbauen. Das tausendjährige Reich, das er tatsächlich auf dieser Erde aufrichten wird, wenn er nach unserer Entrückung mit uns auf diese Erde zurückkommt. Und die Jünger wollten so gerne, dass Jesus sein sichtbares Reich jetzt in Jerusalem aufrichten wird. Und sie wären natürlich ganz vorne mit dabei gewesen. Aber Jesus hat beim Reich Gottes nicht von dem sichtbaren Himmelreich gesprochen, sondern von dem unsichtbaren geistlichen Reich, das durch den Geist Gottes in uns wohnt. Das wird in der Bibel als das Reich Gottes bezeichnet. Und dieses Reich Gottes hatte Jesus erst zwei Kapitel vorher seinen Jüngern erklärt. Aber die Jünger hatten das nicht verstanden. Und zwar sagt er zwei Kapitel vorher, Lukas 17, Vers 20 bis 21, da er aber gefragt ward von den Pharisäern, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich kommt nicht mit äußerlichen Gebärden, also äußerlicher Erscheinung. Man wird nicht sagen, siehe hier oder da ist es, denn seht, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Und wie wohnt das Reich Gottes in uns? 1. Korinther 3, 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Das heißt, das Reich Gottes wohnt in uns durch den Geist Gottes. Und wie bekommst du den Geist Gottes in dein Leben? Johannes 3, Vers 3, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das heißt, der Geist Gottes kommt, bekommen wir durch die Bekehrung, durch die Entscheidung für ein Leben mit Jesus. Und nach Epheser 4, Vers 30 sind wir dann versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das heißt, wir können den Geist Gottes als bekehrte Menschen nie mehr verlieren. So wie wir ein Siegel, eine Urkunde nicht verlieren können. Und der Geist Gottes beglaubigt und besiegelt, dass wir für immer Kinder Gottes sind. Und wenn wir bekehrt sind und den Geist Gottes haben, dann kommt es eben darauf an, dass wir dem Geist Gottes in uns Raum geben, dass das Reich Gottes in uns groß wird. Und wie geschieht das? Ganz einfach, durch Bibellesen und Gebet, und Gemeinschaft mit anderen Christen durch Gehorsam. Und deshalb sagt Paulus in Römer 14, 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Und der Schlüssel ist das Wort Gottes, weil Gott redet durch das Wort Gottes ist unsere Speise und ohne diese Speise wirst du verhungern, egal wie viele Seminare du besucht hast. Und weil die Jünger nicht verstanden haben, wie wichtig Jesus das Reich Gottes war, deshalb erzählt er ihnen jetzt ein Gleichnis. Und wir lesen in Lukas 19, 12, und er sprach, ein Edler zog fern in ein Land, dass er ein Reich einnehme und dann wiederkäme. Der Edle, von dem hier gesprochen wird, ist Jesus Christus. Das ferne Land, in das er zog, ist der Himmel. Denn Jesus ist nach seinem Tod und Auferstehung in den Himmel gegangen und dort sitzt Jesus zur Rechten Gottes. Wir wissen das zum Beispiel aus Kolosser 3, Vers 1. Seid ihr nun mit Christo auferstanden, so sucht, was droben ist, da Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Das heißt, Jesus sitzt jetzt zur Rechten Gottes und was tut Gott im Himmel? 1. Petrus 3, Vers 22, welcher ist zur Rechten Gottes in den Himmel gefahren und sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Kräfte. Das heißt, Jesus sitzt zur Rechten Gottes und alles muss sich ihm unterordnen. Alle Engel, alle Gewaltigen, alle Kräfte. Und Jesus herrscht über alles und er hat immer das letzte Wort. Und während Jesus im Himmel wohnt, wohnt er durch seinen Geist in uns. Und er möchte, dass wir Frucht bringen und dass wir sein Reich einnehmen. Und dass wir das Reich Gottes zu unserem wichtigsten Anliegen machen. Wir lesen das zum Beispiel in Johannes 15. Johannes 15, 4 bis 5. Da sagt Jesus, bleibet in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe kann keine Frucht bringen von sich selber. Sie bleibe denn am Weinstock, also ganz nah an Jesus. Also auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibet und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun, egal wie sehr ihr euch anstrengt. Das heißt, Jesus ist im Himmel. Er sitzt zur Gerechten Gottes. Ihm gehört alle Kraft und alle Gewalt. Und er wohnt gleichzeitig durch seinen Geist in unserem Herzen. Und er will, dass wir ihm Raum geben und dass wir ganz nahe bei ihm bleiben, durch Bibellesen und Gebet, weil das schafft diese Nähe. Und in der Folge viel Frucht bringen. Und je mehr wir Frucht bringen, desto mehr wächst das Reich Gottes in uns und durch uns. Und wenn Jesus hier in seinem Gleichnis in Lukas 19, 12 davon spricht, dass er ein Reich einnehme, dann geht es darum, dass wir in der Kraft Jesu sein Reich einnehmen. Und dann steht am Ende von Lukas 19, 12, und dann wiederkäme. Das heißt, Jesus kündigt bereits an, dass er wiederkommt, nachdem er sein Reich eingenommen hat. Denn Jesus wartet im Himmel, bis Gott ihm sagt, dass er auf diese Erde zurückkehren soll, damit er sich alles unterwerfen kann. Das geschieht beim zweiten Kommen Jesu, wenn Jesus mit uns auf diese Erde zurückkommt, um die Völker zu richten und das tausendjährige Reich aufzurichten. Das lesen wir zum Beispiel im Psalm 110, Vers 1. Dort steht ein Psalm Davids. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis dass ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Also hier sagt Gott zu Jesus, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Das gleiche lesen wir über Jesus in Hebräer 10, 12 bis 13. Dort steht, dieser aber, da ist von Jesus die Rede, da er hat ein Opfer für die Sünden geopfert, das ewiglich gilt, sitzt er nun zu Rechten Gottes und wartet hinfort, bis dass seine Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden. Das heißt, Jesus wird wiederkommen und er wird sich alles unterwerfen und sein sichtbares Reich hier auf dieser Erde aufrichten. Und davon redet Jesus auch in unserem Gleichnis in Lukas 19, Vers 15. Dort steht, und es begab sich, da er wiederkam, nachdem er das Reich eingenommen hatte. Das heißt, Jesus baut sein geistliches Reich mit uns hier auf dieser Erde. Und wenn er das Reich eingenommen hat und die Zeit der Gnade vorbei ist, dann wird Jesus wiederkommen, so wie der edle Mann in unserem Gleichnis wiederkommt. Aber schauen wir uns an, was der edle Mann, nämlich Jesus, seinen Knechten gesagt hat, bevor er gegangen ist. Mein zweiter Punkt, Jesus will unser Handeln, bis er wiederkommt. Vers 13, dieser forderte 10 seiner Knechte und gab ihnen 10 Pfund und sprach zu ihnen, handelt, bis dass ich wiederkomme. Sehr interessant. Es gibt 10 Knechte und es werden 10 Pfunde verteilt. Das heißt, jeder Knecht bekommt 1 Pfund. Jeder Knecht bekommt das gleiche Pfund. Jeder hat die gleichen Voraussetzungen. Deshalb sind mit unserem Pfunden hier nicht unsere Gaben und Fähigkeiten gemeint, weil jeder unterschiedlich begabt ist. Das finden wir in einem anderen Bibeltext. Was wir aber alle in gleicher Weise bekommen haben, ist der Geist Gottes. Dieses Pfund des Geistes Gottes bekommen alle Menschen, die sich zu Jesus bekehrt haben. Jeder hat dieses Pfund, den Heiligen Geist in gleicher Weise. Und jeder hat den vollen Heiligen Geist. Du kannst keinen halben Heiligen Geist haben. Das geht nicht. Du kannst sicher dem Geist Gottes unterschiedlich viel Raum geben in deinem Leben. Wenn du bereit bist, Gott gehorsam zu sein, hat er mehr Raum. Aber jeder Christ ist versiegelt mit dem Heiligen Geist und jeder bekehrte Christ hat das Pfund des Heiligen Geistes. Und dieses Pfund, das Gott in uns wohnt, ist ein gewaltiges Geschenk. Denn das bedeutet, dass Christus in uns wohnt. Und jetzt sollen wir durch dieses Pfund des Heiligen Geistes, viele neue Pfunde sollen dadurch entstehen. Und das kann nur durch Jesus, durch seinen Geist bewirken. Deshalb lesen wir in Philipper 1, 9 bis 11. Und darum bete ich, dass eure Liebe je mehr und mehr reich werde in allerlei Erkenntnis und Erfahrung, dass ihr prüfen möget, was das Beste sei, auf das ihr seid lauter und unanstößig bis an den Tag Christi, das ist es, wenn Jesus wiederkommt, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesum Christum geschehen in euch zur Ehre und Lobe Gottes. Das Pfund des Heiligen Geistes erwirkt weitere Pfunde, die hier als Früchte der Gerechtigkeit bezeichnet werden. Denn der Geist Gottes in uns bringt viel Frucht, wenn wir ihm Raum geben, wenn wir ihn machen lassen. Der Geist Gottes macht lauter und unanstößig. Und es ist nicht so, dass wir jetzt plötzlich alle viel mehr tun müssen. Davon redet der Text nicht, das ist nicht gemeint. Es geht darum, dass wir Jesus nicht im Wege stehen, dass die Frucht des Geistes in uns wachsen kann. Darum geht es. Galater 5, 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Und diese Frucht des Geistes kommt nicht von uns, sondern sie kommt nur vom Geist Gottes. Und deshalb sagt Jesus in Johannes 15, 5, wir haben es vorher gelesen, wer in mir bleibet und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und auch in den Sprüchen steht, Sprüche 16, 11, rechte Waage und Gewicht ist vom Herrn und alle Pfunde im Sack sind seine Werke. Ich fand das so eine schöne Formulierung. Alle Pfunde im Sack sind seine Werke. Alle Pfunde im Sack sind das Werk Gottes, wenn wir uns Jesus zur Verfügung stellen. Und in dem Gleichnis sagt der edle Mann zu seinen Knechten, als er ihnen dieses Pfund gegeben hat, er sagt, handelt, bis dass ich wiederkomme. Er sagt, nutzt das Pfund. Bringt viel Frucht. Gebt dem Geist Gottes Raum. Verbringt Zeit über dem Wort Gottes und im Gebet, dass ich zu euch reden kann. Und lasst euch vom Geist Gottes gebrauchen, dass viele Menschen Jesus finden. Und was sagte Jesus wenige Verse vorher? Ich bin gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist sein wichtigster Auftrag und das ist auch unser wichtigster Auftrag. Und wenn Jesus sagt, handelt, bis dass ich wiederkomme, dann geht es nicht darum, dass wir alle Prediger und Evangelisten werden müssen, sondern es geht darum, dass wir nahe bei Jesus bleiben und zur Ehre Gottes leben und uns von ihm gebrauchen lassen. Jesus will suchen und selig machen, was verloren ist. Und ich frage mich, ich frage dich, willst du das auch? Ist es auch dein Anliegen? Oder was hast du für ein Anliegen? Bei deiner Arbeit, in deiner Nachbarschaft, wenn du Menschen beim Einkaufen begegnest. Was ist dein Anliegen? Was würde unser Herr Jesus zu dir sagen, wenn er heute wiederkommt und dich zu sich holt? Wird er dich bei der Arbeit finden, die er dir aufgetragen hat? Jesus sagt, handelt, bis ich wiederkomme. Und er kommt. Er kann jeden Augenblick wiederkommen. Bist du ein Zeugnis in dem, wie du lebst, in dem, wie du einkaufst, wie du deine Arbeit tust? Lebst du zur Ehre Gottes? Fragen die Leute, woher deine Haltung kommt. Kann Jesus dich gebrauchen, weil du nahe bei Jesus bist? Bist du unterernährt als Christ, weil du nie die Bibel liest? Oder kann Jesus durch dich zu dir reden, durch sein Wort? Betest du? Jesus will uns so gerne zu seiner Ehre gebrauchen. Er will so gerne, dass wir dem Geist Gottes Raum geben, Menschen für ihn gewinnen. Nicht durch Anstrengung, sondern durch ganz normales Leben als Christ. Und die Frage ist, tun wir das? Allerdings müssen wir wissen, mein dritter Punkt, das Reich Gottes wird abgelehnt. Vers 14, seine Bürger aber waren ihm Feind und schickten Botschaft nach ihm und ließen ihm sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wir sagen den Menschen, sie brauchen Jesus, sie brauchen Vergebung ihrer Schuld, aber die Menschen wollen das nicht. Warum ist das so? Weil wir in einem geistlichen Kampf stehen. Es geht um Himmel und Hölle. Es geht um Licht und Finsternis. Es geht um ewige Errettung und ewige Verdammnis. Deshalb sagt uns Paulus in Epheser 6, Vers 12, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und damit will uns Paulus nicht abschrecken oder einschüchtern, aber will uns klar machen, dass wir mit Widerstand rechnen müssen und dass wir geistliche Kämpfe nur mit geistlichen Waffen bewältigen können. Das kann nur der Geist Gottes wirken. Jesus ist der Sieger. Alle Mächte müssen sich ihm unterordnen und vor ihm zurückweichen. Aber das geht nicht ohne die Waffenrüstung Gottes aus Epheser 6. Wir brauchen die Bibel, die Nahrung durch Gottes Wort. Wir brauchen Gebet und Gemeinschaft, weil geistliche Kämpfe nur geistlich gewonnen werden. Anders geht das nicht. Deshalb wundern wir uns nicht, wenn wir angegriffen werden. Wenn man uns in die Ecke drängt, weil immer der Satan dahinter steckt. Paulus redet immer wieder davon, dass der Satan Sachen verhindert hat. Deshalb sagt Jesus in Johannes 15, 18, so euch die Welt hasset, so wisset, dass sie mich vor euch gehasset hat. Das heißt, es ist ganz normal, dass die Menschen unsere Botschaft nicht hören wollen. Es ist normal, dass Menschen nicht bereit sind, Jesus als ihren Herrn und Heiland aufzunehmen und sich nicht unterordnen, wie hier steht. Wir wollen nicht, dass Jesus über uns herrsche, weil der Satan das verhindert. Aber davon lassen wir uns nicht abschrecken, denn wir haben ja dieses Pfund, den Heiligen Geist, und wir haben den Auftrag bekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Dazu will uns unser Herr gebrauchen. Dann mein vierter Punkt, Einsatz im Reich Gottes lohnt sich für alle Ewigkeit. Vers 15, Lukas 19, 15, und es begab sich, da er wiederkam, nachdem er das Reich eingenommen hatte, hieß er dieselbigen Knechte fordern, welchen er das Geld gegeben hatte, dass er wüsste, was ein jeglicher gehandelt hätte. Hier steht, und es begab sich, da er wiederkam. Das redet von der Entrückung. Denn Jesus wird uns abholen. 1. Thessaloniker 4, Vers 17 lesen wir, dass wir in den Wolken unserem Herrn Jesus begegnen werden und er wird uns zu sich holen, und diese Entrückung kann jeden Augenblick passieren. Sie kann jeden Tag passieren. Jesus wird uns zu sich holen. Und dann werden wir von unserem Herrn Jesus den Lohn empfangen, je nachdem, wie wir als Christen hier gelebt haben. Die Bibel redet hier vom Richterstuhl Christi. Hier geht es nur um den Lohn, nur um bekehrte Leute. 2. Korinther 5, Vers 10, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das sein jeglicher empfange, nachdem er gehandelt hat, bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Zum Richterstuhl Christi kommen nur die Menschen, die zu Jesus gehören und die bereits gerettet sind. Und jeder empfängt seinen Lohn, und es geht nicht mehr um Himmel und Hölle. Wer zu Jesus gehört, der hat für immer einen Platz im Himmel. Aber die Frage ist, wie du gelebt hast. Was hast du mit dem Pfund, mit dem Geist Gottes, den der Herr dir geschenkt hat, gemacht? Was hast du mit dem Geist Gottes in dir gemacht, nachdem du das neue Leben empfangen hast? Und unser Gleichnis redet von zwei Knechten, die unterschiedlichen Lohn erhalten. Ich lese Vers 16 bis 19 nochmal. Da trat herzu der Erste und sprach: Herr, dein Pfund hat 10 Pfund erworben. Und er sprach zu ihm: Ei, du frommer Knecht, dieweil du bist im Geringsten treu gewesen, sollst du Macht haben über 10 Städte. Der andere kam auch und sprach: Herr, dein Pfund hat 5 Pfund getragen. Zudem sprach er auch: Und du sollst sein über 5 Städte. Hier wird von zwei Knechten gesprochen, die der Aufforderung nachgekommen sind: Handelt, bis ich wiederkomme. Sie haben das ernst genommen und sie bekommen reichen Lohn. Lohn für das, was sie für ihren Herrn getan haben. Wobei dieser Lohn trotz aller Mühe für beide immer unverdient ist. Das müssen wir wissen. Wer glaubt, Lohn verdient zu haben, hat nichts begriffen. Alles ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Paulus sagt in 1. Korinther 15, 10, von Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und wenn Gott nicht gnädig gewähren, hätten wir alle keinen Lohn. Denn wenn Gottes Gnade uns unsere Schuld nicht vergeben hätte, uns nicht gnädig gewesen wäre, dann würden wir überhaupt keinen Lohn empfangen. Aber unser Herr gibt uns seinen unverdienten Lohn, wenn wir sein Reich und seinen Auftrag ernst nehmen. Und dieser Lohn wird ewig sein. Wir werden für alle Ewigkeit diesen Lohn behalten. Er wird uns nie mehr verloren gehen. Aber das heißt auch, vierter Punkt, mangelnder Einsatz im Reich Gottes schadet uns ewig. Vers 20, und der Dritte kam und sprach: Herr, siehe da, hier ist dein Pfund, welches ich habe im Schweißtuch behalten. Der dritte Knecht hat die Aufforderung, handel, bis dass ich wiederkomme, vollkommen ignoriert. Er hat sich bekehrt, er hat den Geist Gottes, aber er hatte keine Zeit für das Reich Gottes. Und hören wir die Begründung, die er liefert. Vers 21, ich fürchtete mich vor dir, denn du bist ein harter Mann, du nimmst, was du nicht gelegt hast und erntest, was du nicht gesät hast. Gott zu fürchten ist nicht falsch. Die rechte Gottesfurcht führt normalerweise, dass ich Jesus ernst nehme, dass ich ihm gerne nachfolge, weil ich die Größe und Heiligkeit Gottes besser verstanden habe. Aber dieser Knecht sagt als Begründung, denn du bist ein harter Mann. Das heißt, er beschuldigt seinen Herrn, dass er zu viel von ihm verlangt hat. Er ist bitter, nachtragend gegen Gott. Er macht ihm sogar einen Vorwurf und sagt: Du nimmst, was du nicht gelegt hast und erntest, was du nicht gesät hast. Damit macht der Knecht seinem Herrn den Vorwurf, dass er immer nur fordert und selber nichts beiträgt. Du willst mein Gehorsam und wenn ich dich brauche, bist du nicht da. Und was antwortet der Herr? Vers 22, da sprach er zu ihm: Aus deinem Munde richte ich dich, du Schalk. Wusstest du, dass ich ein harter Mann bin, nehme, was ich nicht geleget habe und ernte, was ich nicht gesät habe? Warum hast du denn mein Geld nicht in die Wechselbank gegeben? Und wenn ich kommen wäre, hätte ich es mit Wucher erfordert, also mit Zins zurückbekommen? Der Herr widerspricht dem Knecht nicht, auch wenn der Vorwurf überhaupt nicht stimmt. Denn ohne den Tod Jesu am Kreuz hätte er keine Vergebung und keinen Platz im Himmel. Aber Jesus nimmt den Vorwurf und sagt dem Knecht: Wenn das wirklich so ist, was du sagst, dass ich dir nicht helfe und immer nur fordere, ohne zu geben, warum hast du dann das Geld nicht wenigstens auf die Bank gegeben, damit es Zinsen bringt? Übertragen auf uns heißt das: Wenn du schon nicht bereit bist, Jesus nachzufolgen, warum unterstützt du nicht wenigstens die Leute, die sich im Reich Gottes einsetzen, mit den Möglichkeiten, die du hast? Wenn du schon nicht bereit bist, Gott gehorsam zu sein und seinen Geist in dir wirken zu lassen, warum hilfst du nicht wenigstens anderen Leuten, die im Reich Gottes arbeiten? Aber daran hat der Knecht nicht gedacht. Zu sehr war er mit sich selber und seinem Ungehorsam Gott gegenüber beschäftigt. Und die Folge ist, dass ihm das Pfund noch weggenommen wird. Und so steht der dritte Knecht mit leeren Händen vor Gott. Und er sprach zu denen, die dabei standen: Nehme das Pfund von ihm und gäb's dem, der 10 Pfund hat. Und sie sprachen zu ihm: Herr, hat er doch 10 Pfund. Ich sage euch aber, wer da hat, dem wird gegeben werden. Von dem aber, der nichts hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Wenn der Knecht mit dem großen Lohn immer mehr bekommt, dann ist das ein Zeichen dafür, wie wichtig es unserem Herrn ist, dass wir alles für unseren Herrn geben. Dass wir alles für ihn und sein Reich investieren. Denn Jesus will suchen und selig machen, was verloren ist. Unser Leben ist so schnell vorbei. Wer das unterstützt, der wird in Ewigkeit belohnt werden. Wichtig ist noch, der dritte Knecht, der nicht bereit war, Jesus nachzufolgen, verliert sein Heil nicht. Davon ist nirgends die Rede. Seine Bekehrung hat ihn gerettet, ihm ewiges Leben geschenkt. Aber er wird für alle Ewigkeit damit leben müssen, dass er mit leeren Händen vor Gott stand, weil er nicht bereit war, für Gott zu leben, für Jesus zu leben, der ihm alle Schuld vergeben hat und alles bezahlt hat. Und das muss schlimm sein, wenn man so etwas in der Ewigkeit miterleben muss. Aber das ist, wie in 1. Korinther 3, 15 steht: Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er des Schaden leiden. Er selbst aber wird selig werden, so doch wie durchs Feuer. Und ich habe mich natürlich gefragt, was ist denn mit den anderen 7 Knechten, die auch ein Pfund bekommen haben und die hier gar nicht mehr erwähnt werden? Da am Anfang haben ja 10 Knechte ein Pfund bekommen. Wir wissen es nicht. Aber es könnte sein, das sind Leute, die sich bekehrt haben und sich dann abwenden und nicht einmal mehr Gott fürchten. Das war ja beim dritten wenigstens noch der Fall. Auch diese Leute werden gerettet wie durchs Feuer. Aber sie werden in alle Ewigkeit mit dieser Schande leben müssen. 7 von 10 Bekehrten. Vielleicht ist das der Prozentsatz von den Leuten, die einen Anfang mit Jesus gemacht haben und die sich dann abgewandt haben. Wenn Jesus diesen Leuten nicht gnädig ist, oder warum er diesen Leuten noch gnädig ist, so rum, ist nicht zu verstehen. Aber das ist, die Bibel spricht in Epheser 2, 7, von dem überschwänglichen Reichtum seiner Gnade. So ist die Errettung. Es ist ein unglaublicher Reichtum an Gnade, dass wir gerettet sind. Unabhängig von dem, was wir für Jesus tun. Doch dieser unglaubliche Reichtum der Gnade Gottes erreicht die Menschen nicht mehr, die nicht bereit waren, Buße zu tun und Jesus anzunehmen. Fünfter und letzter Punkt, Feinde des Reiches Gottes erfahren die Strafe Gottes. Vers 27, doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie herrschen sollte, bringet her und erwürget sie vor mir. Wer nicht bereit ist, Buße zu tun und sich zu demütigen, der hat keine Vergebung und der kommt in die Hölle. Und er wird erwürgt vor Gott. Das heißt, wer Gott ablehnt, wird, wie es in 2. Thessaloniker 1,9 steht, vor dem Angesicht Gottes ewige Pein und ewiges Verderben leiden. So steht es in Gottes Wort. Diese Botschaft ist sehr hart. Sie ist sehr ernst. Und dahinter steckt die Frage an uns, die wir zu Jesus gehören, haben wir den Ernst der Situation begriffen? Haben wir verstanden? Ich muss euch sagen, ich denke, ich habe es selber nicht verstanden. Haben wir verstanden, dass es um alles oder nichts geht? Haben wir kapiert, dass Jesus gekommen ist, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist? Und wozu bist du hier? Und er will uns ermahnen heute Morgen. Er sagt, handelt, bis dass ich wiederkomme. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes, Matthäus 6,33. Es steht so viel auf dem Spiel. Nicht nur unser Lohn. Die vielen Menschen, die nicht in den Himmel kommen, weil sie keine Vergebung ihrer Schuld haben. Und wir alle brauchen Vergebung unserer Schuld. Denn Jesus ist gekommen. Warum? Zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und es ist alles verloren, das keine Vergebung hat. Und wir haben die beste Botschaft. Wir haben den Auftrag, es den Menschen zu sagen. Und wir sind schwache Leute. Wir haben oft so ein schlechtes Zeugnis. Aber unser Herr durch seinen Geist kann Unmögliches möglich machen. Kann stammelnde Worte in ein kräftiges Zeugnis verwandeln und kann Menschen rufen, dass sie sich zu Jesus bekehren. Denn Jesus möchte, er will, dass alle Menschen geholfen werden und dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass es Menschen gab, die mir und uns hier erzählt haben, dass wir dich brauchen. Wenn ich mich erinnere, Herr, als ich noch jung war, immer wieder gab es Menschen, die mir von dir erzählt haben, bis ich verstanden habe. Und Herr, das habe ich nicht verdient. Ich bin ja nicht besser wie die anderen. Aber Herr, du möchtest, dass diese Botschaft alle Menschen erfahren. An unserem Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft, wenn wir einkaufen gehen. Und ich bitte dich, lege uns diese Botschaft aufs Herz, Herr. Ja, wir wissen oft nicht, wie wir das formulieren sollen. Aber gebrauche uns durch deinen Geist. Wir haben das Pfund. Wir haben dich. Wir sind ausgerüstet, Herr. Wir haben dein Wort. Und den Rest musst du machen, Herr. Aber gebrauche uns dir zur Ehre. Und schenk, dass wir nicht mit leeren Händen vor dir stehen. Dass, wenn dieses Leben vorbei ist, Herr, dass wir nicht nur über das reden müssen, was hier auf der Erde zurückgeblieben ist, weil das alles verbrennen wird. Es bringt alles nichts. Es geht um gerettete Seelen. Es geht um die Ewigkeit. Und danke, Herr Jesus, dass du bald wiederkommst. Amen.